darf euch heute noch den Bibeltext für die Predigt vorlesen. Er steht in Matthäus 6, Vers 9 bis 13 und in Kapitel 26, 36 bis 39. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Stell dir vor, du würdest etwas sagen und es würde tatsächlich einen Unterschied machen, vielleicht in deiner kleinen Welt. Ja, also ich stelle mir das manchmal so vor, ich bin Vater von zwei Söhnen, ich würde meinen Kindern was sagen und sie würden es tatsächlich machen. Das wär doch toll, oder? Oder Worte, man nimmt sich irgendetwas vor, man will gesünder sich ernähren und es passiert dann tatsächlich. Man tut es auch und es geht wie von der Hand. Es gibt manchmal Worte, die können unsere kleine Welt verändern. Aber nicht nur unsere kleine Welt können sie verändern, sondern auch die große Welt. Und ich habe gedacht, ich bringe uns ein paar Worte mit, die diese Welt verändert haben. Ihr könnt immer sagen, von wem diese Worte sind. Die ersten Worte sind: I have a dream. Ja, Martin Luther King aus seiner Rede, die so zum Symbol der Bürgerrechtsbewegung in den USA geworden sind und sehr, sehr vieles in unserer Weltgeschichte verändert haben. Ein zweites Zitat: Veni, Vidi, Vici. Ich kam, ich sah, ich siegte, jawohl, Julius Caesar, Jahre 47, ein Spruch, der zur Persönlichkeit von diesem Kaiser gehört hat. Er kam, sah und siegte und er hat tatsächlich die Welt in seinen Grundfesten verändert. Und noch ein drittes Zitat, was diese Welt verändert hat, das steht nicht in eurer Übersetzung drin, ist auch nicht so leicht, aber es hat wahrscheinlich sehr viel verändert und zwar muss man sich da ein bisschen bewegen. Shake it off, shake it off. Ja? Von Taylor Swift, ja, also hat auch schon viele Leben verändert. Und heute beschäftigen wir uns mit drei Worten, die auch die Weltgeschichte verändert haben. Dein Wille geschehe. Wir sind in unserer Reihe über das Vaterunser, was so das berühmteste Gebet im christlichen Glauben ist. Und diese Worte, die haben eine Strahlkraft in der Geschichte der Menschheit tatsächlich gehabt. Und ich glaube, sie haben auch das Potenzial in unserem Leben, Dinge auf den Kopf zu stellen, zu verändern und sogar diese Welt zu verändern. In den letzten beiden Gottesdiensten haben wir uns angeschaut, zum Beispiel, dass Gott als ein Vater vorgestellt wird, unser Vater im Himmel, so heißt es in diesem Vater unser, was wir gerade auch gehört haben. Was könnte das verändern, wenn wir Gott tatsächlich als einen Vater erleben und kennenlernen dürfen und wir dürften wissen, wir sind erstmal geliebt. Ja, wir sind nicht Waisenkinder, die einfach so unterwegs sind, die nicht wissen, wo sie hingehören, sondern wir sind gesehen, wir sind geliebt. Das macht was. Oder die zweite Bitte, die wir uns vor zwei Wochen angeschaut haben: Geheiligt werde dein Name. Tobi hat uns ein bisschen mit hineingenommen in diese Bitte: Gott sei du das Schönste, was ich habe. Lass mich dich als das Größte und Wertvollste erkennen. Und wenn das eine Strahlkraft in unserem Leben entwickeln würde. Auf einmal müssten wir nicht mehr darum ringen, die ganze Zeit uns selbst zu versuchen, einen Namen zu machen. Uns durch unser Leben, vielleicht durch unsere Arbeit, durch die Anerkennung in Beziehungen, in denen wir unterwegs sind, dass wir uns dann ständig rechtfertigen müssen. Also was für eine Befreiung, die wir vielleicht auch dadurch erleben können. Und heute geht es um diese Worte, dein Wille geschehe. Ich glaube, drei Worte, die sehr, sehr herausfordernd sein können, wie wir bei Josef schon ein bisschen in seiner Story mitbekommen haben. Aber ich glaube, die auch eine Sprengkraft haben, dass sie in unserem Leben etwas verändern können. Und ich möchte euch damit hineinnehmen in diese drei Worte, ein paar Gedanken dazu, was bedeutet es eigentlich, dein Wille geschehe? Dann, warum sollten wir das beten? Und das Dritte, wie können wir das vielleicht überhaupt beten? Also, was bedeuten diese Worte? Warum sollten wir so beten? Und das Dritte, wie können wir eigentlich so beten? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dann dein Wille geschehe. Das ist das Erste. Was bedeuten eigentlich diese Worte? Und ich glaube, ein erster Hinweis, um uns dem so ein bisschen zu nähern, ist, wo steht dieser Abschnitt in diesem Vater unser, in diesem Gebet drin? Und was wir sehen ist, dein Wille geschieht, kommt vor, gib uns heute unser täglich Brot. Ja? Also dein Wille kommt vor, gib uns. Was so ein bisschen zeigt, was vielleicht der Zweck dieses Teils des Gebetes ist, nämlich, dass Jesus hier sagt, es geht nicht darum, dass hier Gottes Wille ist und den nehmen wir und den passen wir jetzt irgendwie an unseren Willen an. Also Gott soll mal möglichst so funktionieren, dass es mit meinem Leben gut funktioniert. Also wie so ein Kaugummiautomat, wo wir oben was reinstecken und dann bekommen wir genau das heraus, was wir uns wünschen. Sondern Jesus dreht es um und sagt, hier ist eine andere Reihenfolge. Also, dass wir unseren Willen nehmen und Gottes Willen mit Gottes Willen verbinden und unsere Anliegen, unser Leben, unsere Bitten immer mehr mit dem irgendwie zusammenpassen, wie Gott sich das Leben vorstellt oder wie vorne auch auf dem Programmheft draufsteht, Gott unterordnen. Aber nicht, dass Gott sich uns unterordnet, sondern dass wir uns Gott unterordnen. Ja, das ist schon tough, oder? Also wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, so ich soll jetzt meinen Willen irgendwie, das, was mir wichtig ist, jetzt irgendwie jemanden unterordnen. Wir gehen noch ein bisschen weiter, ja? Also es geht noch ein bisschen stärker, glaube ich. Und zwar, was bedeutet das überhaupt? Was ist jetzt dieser Gotteswille? Es gibt einen Vers im Römerbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament und dort sagt der Schreiber, was ist der Wille Gottes? Es ist das, was gut ist, was vollkommen ist und was Gott gefällt. Also wenn wir Gott bitten, dein Wille geschehe, dann bitten wir, hilf mir, so zu leben, was dein Wille ist, nämlich das zu tun, was gut, was vollkommen ist und was dir, Gott, gefällt. Also es hat mit einer Art Gehorsam zu tun, was Gott wichtig ist. Und dann gibt es aber noch eine zweite Dimension und ich glaube, die ist sogar noch herausfordernder. Okay, also wir steigern das so ein bisschen. Die Bibel sagt, der christliche Glaube sagt, Gott ist nicht nur irgendjemand, der auf einer Wolke irgendwo sitzt und die Menschen und diese Welt einfach so sich machen lässt, sondern Gott ist jemand, der eine Geschichte schreibt und er tut bestimmte Dinge auch heute noch. Und er tut auch manche Dinge, die nicht in meinen Kram hineinpassen. Und ein Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert, man könnte vielleicht sagen Taylor Swift des 17. Jahrhunderts, Thomas Watson, der hat das mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn wir beten, dein Wille geschehe, sagt Jesus uns, dass wir zwei Dinge beten sollen. Wir beten, dass wir alles, was er uns befiehlt, gewissenhaft tun. Also das ist dieser erste Punkt des Gehorsams. Und jetzt der zweite. Und dass wir geduldig alles ertragen, was Gott uns auferlegt. Zwei Dinge. Du sagst nicht nur, Gott, ich will das tun, was dir auch wichtig ist. Ich möchte irgendwie gehorsam sein, sondern auch, oh Herr, Gott, ich möchte geduldig all das ertragen, was du mir auferlegst. Und ich glaube, dass das sehr stark ist, ja, vielleicht auch in einer Zeit, wo wir drinstecken heutzutage, wo eigentlich jeder sagt so, ja, du hast so deine Überzeugungen und ich habe meine Überzeugungen und wir reden uns nicht gegenseitig irgendwie rein, so jeder darf das tun und machen, was er oder sie für richtig hält. Schon mal jemanden zu haben, der sagt, okay, hier gibt es eine bestimmte Ordnung, an die wir uns halten sollten, an die du dich orientieren solltest. Da gibt es noch klare Vorstellungen, Orientierung. Ich glaube, das ist schon tough. Aber das Zweite, geduldig zu ertragen, was du mir auferlegst, ich glaube, das ist schwer. Und wenn wir ehrlich sind, sträubt sich etwas in uns, egal ob wir viel mit Gott bisher in unserem Leben zu tun haben oder sagen so, ich weiß noch nicht, ob ich mit Gott tatsächlich etwas anfangen kann. Ja? Also wir wollen nicht so beten. Wie viele Sachen würden wir uns anders wünschen? Schmerzen, die wir vielleicht ertragen haben, Lebensumstände, die uns in ganz andere Richtungen geführt haben, als wir sie uns gewünscht haben, Krankheiten, die wir durchleben, wertvolle Menschen, die wir vielleicht gehen lassen mussten. Und das sollen wir geduldig ertragen, so wie Gott es uns auferlegt. Also ich hoffe, ihr seht ein bisschen, was für eine Sprengkraft diese Worte haben, weil sie uns total herausfordern, wenn wir das ernst nehmen. Und man könnte das vielleicht so zusammenfassen, bevor wir zu Gott kommen, um etwas zu bitten, will Gott uns formen. Und um das vielleicht zu veranschaulichen, ich bin in einer Familie groß geworden, da gab es nebenan an unserem Wohnhaus eine große Schmiede. Und dort gab es unter der Woche zumindest am Wochenende nicht, ein großes Schmiedefeuer. Also richtig schön geschürt, heiß. Und dann hat man das Metall genommen, hat es da reingelegt, so lange, bis es glüht, bis es weich wird. Und dann kann es bearbeitet werden. Dann kann es geformt werden. Aber wenn es nicht heiß ist, dann kann man auf Metall noch so viel rumschlagen. Es wird nicht ganz so viel passieren. Und Jesus sagt hier, wenn wir bitten, dein Wille geschehe, dann geht es darum, dass wir unser Herz oder unseren Willen wie Metall in ein Feuer legen lassen, bis es heiß wird, bis es weich wird und bis es geformt werden kann. Und Jesus sagt, wenn du betest, dein Wille geschehe, dann legen wir unser Herz in diesen feurigen Ofen von Gottes Liebe und seiner Wahrheit, bis es weich wird und es mehr und mehr in die gleiche Form gebracht wird, wie Gott sich das Leben vorstellt. Dass wir mehr und mehr lernen, das zu tun, was ihm wichtig ist und dass wir geduldig ertragen, was Gott uns im Leben auferlegt. Ja, also ich glaube, dass das eine Frage aufwirft, warum bitte sollten wir so beten? Das ist der zweite Gedanke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht ist das eher so die Vorstellung so des Albtraums, des größten Albtraums, den du so hast. So meine Wünsche, mein Leben jemand anders anzuvertrauen, den Willen eines anderen zu leben, von Gottes Willen geformt zu werden, geduldig zu ertragen, was er uns auferlegt hat. Und ich glaube, da sträubt sich einiges in uns, egal ob wir schon lange mit Gott zu tun haben oder vielleicht gerade auf dem Weg sind, irgendwie Gott kennenzulernen. Weil ich glaube, wenn es eine Sache in unserem Leben gibt, die uns prägt, dann hat es mit einem Punkt zu tun, der ganz viel mit Freiheit in Verbindung steht. Ja? Also das, was uns wichtig ist, wenn man hier Leute fragen würde, dann in Cottbus, dann würde wahrscheinlich irgendwie so etwas rauskommen, so ich möchte selber entscheiden, was gut und richtig ist für mich. Ja, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich will nicht die Bäckerlehre machen, nur weil mein Vater ein Bäcker ist, sondern ich möchte selber meinen Weg gehen, ich möchte frei sein. Und ich habe ein anderes historisches Zitat uns mitgebracht von einer Person, die es ausgedrückt hat, aus einem Lied. Ich frage auch gleich, woher es ist. Dort heißt es, I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Übersetzung: Ich kann mir selbst Blumen kaufen, meinen Namen in den Sand schreiben, mit mir stundenlang reden, Dinge sagen, die du nicht verstehst. Ich kann alleine tanzen gehen und ich kann meine eigene Hand halten. Ja, ich kann mich besser lieben, als du es kannst. Von wem stammt dieses berühmte Zitat? Miley Cyrus, Flowers, jawohl. Also wir sind heute voll in geschichtsträchtigen Ereignissen und Worten drin. Aber was dieses Lied ausdrückt, ist ja so, ich bin unabhängig von dem, was andere in irgendeiner Art und Weise von mir wollen, was sie von mir denken. Und ich treffe Entscheidungen für mich so gut und richtig, wie sie sind. Also was hier drin steckt, ist so dieser tiefe Wunsch von Freiheit, von Unabhängigkeit. Und die größte Einschränkung oder die größte Gefahr ist, wenn jemand sich versucht, da hineinzumischen. Ja? Und jetzt sagt Jesus, wenn du Gott erleben möchtest, dann hier. Dein Wille geschehe. Mach aus mir, was du willst. Also wahrscheinlich der Albtraum für Miley Cyrus, so etwas zu sagen. Aber gleichzeitig, wenn wir ehrlich sind, dann merken wir auch, diese Freiheit so verstanden, die funktioniert so nicht immer. Ja? Und es gibt verschiedene Leute, die das sehen und auch benennen, dass diese Freiheit, so ich entscheide, was gut und richtig ist für mich selber, letztlich ganz viele Probleme auch mit sich bringt. Zum Beispiel sagen wir, wir sind unabhängig davon, was andere über uns denken. Das sagen wir nach außen hin, aber wenn wir ehrlich sind, dann merken wir doch, wie stark wir eigentlich ständig darum ringen, Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Vielleicht auch gerade durch diese Sätze, dass wir sagen, wir sind so unabhängig. Oder wir merken, wir fangen an, uns eigentlich die ganze Zeit permanent um uns selber zu drehen und immer weniger den Blick füreinander zu haben und wir verlieren die Verbindung zueinander. Ja? Also da steckt ein Potenzial auch drin einer Last. Ja? Wir müssen auch ständig performen und zeigen, wir sind es wert, gesehen zu werden. Wir versuchen, ein Bild von uns selber aufrechtzuerhalten, was uns selber sagt, oh ja, wir sind so toll, unabhängig von dem, was die anderen über uns sagen. Und ich glaube, das kostet Kraft. Und ich glaube, wir denken, mehr Freiheit wird uns das geben, was wir eigentlich brauchen. Und Jesus sagt, vielleicht ist das ein Irrtum. Das herausforderndste Gebet und gleichzeitig das gewinnbringendste Gebet ist, dein Wille geschehe, sagt Jesus hier. Warum? Weil du in der Abhängigkeit zu Gott, deinem Vater, das Leben entdecken kannst, was gut, vollkommen und Gott gefällt, das Leben, für das wir eigentlich gedacht sind. Und vielleicht merkt ihr, es stehen so ein bisschen zwei Pole so gegeneinander über und ich will die noch gar nicht so stark bewerten, auch wenn ich sagen würde, ich habt ihr vielleicht mitgekriegt, ich tendiere eher zu dem, dass es sinnvoller ist, dein Wille geschehe zu sagen. Aber ich fände es spannend, wenn wir miteinander darüber mal ins Gespräch kommen können. Und ihr habt im Programmheft da drei Fragen abgedruckt. Ihr müsst nicht über alle drei Fragen euch unterhalten, aber tauscht euch mal doch über dieses Thema aus. Bedeutet Freiheit für dich zum Beispiel, dass man immer tun kann, was man möchte? Oder gibt es auch Freiheit darin, sich einem höheren Ziel oder Willen vielleicht zu unterwerfen? Zweite Frage, gab es Situationen in deinem Leben, in denen es befreiend war, die Kontrolle einfach mal abzugeben? Das dritte, könnte ein Glaube dir vielleicht auch dabei helfen, Vertrauen zu entwickeln, dass der eigene Wille nicht immer die beste Lösung ist. Ihr könnt mal überlegen, entweder frei über dieses Thema euch unterhalten oder wenn ihr Inspirationen braucht, dann orientiert euch doch mal an diesen Fragen und tauscht euch doch mal an den Tischen, wo ihr gerade sitzt, darüber ein bisschen aus. Und dann machen wir in ein paar Minuten hiervon weiter. Ja, ich glaube, ein Thema, wo man noch wahrscheinlich ein bisschen länger noch weiter diskutieren könnte und kann. Und das dürft ihr auch gerne tun, vielleicht ein bisschen später. Vielleicht seid ihr, ja, ich weiß nicht, worüber ihr konkret gesprochen habt, vielleicht auch über das Wetter. Am Morgen soll es wieder besser werden. Vielleicht habt ihr euch aber auch so ein bisschen über dieses, wo wir gesellschaftlich drinstecken, vielleicht unterhalten. Also gibt es eine Freiheit darin, sich einem höheren Ziel oder Willen unterzuordnen? Ich glaube, da haben wir uns auch darüber unterhalten, das tun wir eigentlich ständig. Ja? Also ich spiele zum Beispiel gerne Volleyball. Das jetzt an der Auszeit war es wieder eine Freude. Und es macht Spaß, darum zu ringen, den Ball dreimal in den eigenen Reihen hin und her zu spielen und dann versuchen, das so zu schaffen, durch einen Schmetterschlag den Ball auf die andere Seite zu bringen, sodass der Ball auf den Boden geht. Und bei diesem Spiel gibt es aber einen Haken. Es gibt lauter Einschränkungen. Man könnte auch sagen, so, wieso braucht man denn so ein Netz? Wieso muss das so hoch sein? Wieso Linien, die als Begrenzung gelten? Das ist doch viel zu einengt. Ja? Wo bleibt da noch die Freiheit? Lass uns einfach das Netz wegnehmen. Ich will Volleyball spielen. I will play myself Volleyball. Und dann geht's los. Ja? Das kann man machen, aber das Problem ist, dann ist es kein Volleyball mehr. Ja? Dann ist es irgendwas. Und wenn du aber die Freude, diese Freiheit eines Volleyballspiels erleben möchtest, dann ist es am besten, wenn du so spielst, wie es die Regeln vorgeben. Ja? Dann kannst du das bekommen. Und wenn du nicht weißt, wie die Regeln sind, dann kannst du auch am besten, ist immer eine gute Idee, den Erfinder fragen. Ja? Wie hat man sich das gedacht? Der lebt jetzt nicht mehr, aber man könnte zum Beispiel den FIVB fragen. Das ist der Internationale Volleyballföderation. Die kennen sich aus. Also die können helfen und dann können wir uns daran orientieren. Aber wir sehen, es ist ein sehr banales Beispiel. Ein höheres Ziel führt mich dazu, dass ich gewisse Einschränkungen natürlich in Kauf nehme. Das machen wir ständig. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, man könnte auch sagen, unser Leben ist ja eigentlich auch wie so eine Art Spiel. Ja? Und es braucht bestimmte Regeln, es braucht bestimmte Begrenzungen, es braucht bestimmte Einschränkungen, dass das Leben gut funktionieren kann, das Spiel des Lebens. Und wenn wir nicht so richtig wissen, wie das geht, dann wäre es ja eigentlich auch sinnvoll, den Erfinder zu fragen, weil er das am besten weiß. Und wenn Gott jetzt diese Welt geschaffen hat, wäre es nicht sinnvoll, ihn zu fragen und vielleicht ihn zu bitten, dein Wille geschehe, du kennst die Regeln, wie es gut ist, dass mein Herz, mein Wesen immer mehr an das anpassen, was dein Herz bewegt. Du kennst dich damit aus, ja? Du weißt, wie es funktioniert. Deswegen, weil du es besser weißt, deswegen will ich dir vertrauen. Wäre das nicht sinnvoll sogar, das zu beten? Und ich glaube, es steht und fällt dann mit einer Frage, nämlich ist da jemand, der es gut mit mir meint, ja? Ist da jemand, dem wir uns anvertrauen können und wo wir wissen, okay, das ist sinnvoll, sich an der Person oder an diesen Regeln, die diese Person gegeben hat, zu orientieren, weil diese Person vertrauenswürdig ist. Und Jesus macht genau das. Er stellt Gott als jemanden vor, der vertrauenswürdig ist. Ein Vater, jemand, an dem man sich orientieren kann. Und vielleicht hast du gute Erfahrungen mit deinem Elternhaus gemacht, mit deinem Vater. Vielleicht hast du aber auch eher Situationen erlebt, wo du sagen würdest, das würde ich am liebsten streichen aus meiner Biografie. Aber das, was hier beschrieben wird, ist ein Vater, der mehr ist, der besser ist, so sagt es Jesus. Und was tun Väter, was tun Eltern? Werden sie alles durchgehen lassen, wonach wir uns gerade sehen, ja, wo unsere Freiheitsliebe uns hinführt, ja, das Süßigkeitenfach zu plündern, die neue Tapete zu beschmieren, mit dem richtig schönen Stock mal ein Gemälde auf den Lack des neuen Autos vom Nachbarn reinzuzeichnen. Das ist doch das Bedürfnis des Kindes. Ja? Das dürfen wir nicht einschränken. Man darf es nicht in seiner Freiheit, in seiner Entfaltung begrenzen. Kinder brauchen Freiheit, keine Grenzen. Und ich glaube, egal, ob ihr Kinder habt oder nicht, wir sehen an verschiedenen Stellen, wo wir mit Kindern zu tun haben. Und ich glaube, ihr macht es hoffentlich nicht so, sondern Kinder brauchen ganz dringend auch Grenzen, Regeln, wie das Leben funktioniert, um sich zu entfalten. Und Kinder werden auch immer das Gefühl haben, dass das, was Leute sagen, was ältere Leute sagen, was Erzieher sagen, was Eltern sagen, was keinen Sinn macht. Ja, warum? Weil sie es auch manchmal einfach nicht verstehen können. Und Jesus sagt, Gott ist der perfekte Vater. Er liebt uns und er wird uns in Situationen bringen, in denen es scheint, dass wir unser tägliches Brot nicht bekommen. In denen das Leben uns vielleicht auch gegen den Strich geht. In denen es scheint, dass wir Dinge, wo wir glauben, dass wir sie eigentlich wirklich brauchen, nicht bekommen. Aber Gott möchte uns formen. Er versucht, unser Wesen, unseren Charakter zu vertiefen. Und er gibt uns nicht alles, was wir brauchen, und deshalb lässt er auch Dinge zu, die wir nicht verstehen. Und die Frage zum Schluss ist, okay, wie können wir dann so beten? Also wenn es Dinge gibt, die in unserem Leben schieflaufen oder schiefgelaufen sind, Dinge, wo wir uns gewünscht hätten, dass sie anders sind in unserem Leben, woher haben wir die Sicherheit, dass wir es tatsächlich mit einem guten Vater zu tun haben und nicht mit irgendeinem Tyrannen, der uns niederdrücken möchte, der uns mal richtig eins reinwirken will? Woher wissen wir das? Und ich glaube, in unserem Leben fühlt sich das manchmal, wenn wir ehrlich sind, wie so ein Kampf an, in dem wir drinstecken. Lohnt es sich wirklich, Gott zu vertrauen oder nicht? Und wisst ihr, wir sind nicht die Einzigen, die diesen Kampf führen, ob es sich lohnt, Gott wirklich zu vertrauen, sondern es gibt noch jemanden, der diesen Kampf bereits gegangen ist, geführt hat, nämlich Jesus Christus. In der Nacht, bevor er an einem Kreuz hingerichtet wurde, bevor er sterben sollte, hat er auch diesen Kampf gekämpft. Und den Text, den wir am Anfang gehört haben, beschreibt dieses Ringen zwischen Jesus und seinem Vater. Und er war im Garten Gethsemane und es ging darum zu fragen, wessen Wille wird geschehen? Und er sah etwas kommen, etwas, das so schwer zu ertragen war. Sein Weg an ein Kreuz. Und Jesus fragt, gibt es einen Ausweg aus dieser Situation? Und Gott sagt, nein, es gibt keinen Ausweg. Und was hat Jesus getan? Er kämpfte und dann sagte er, dein Wille geschehe. Er unterwarf sich Gott, er ordnete sich Gott unter seinem Vater in der schwersten Stunde seines Lebens. Und er ging diesen Weg bis zum bitteren Ende und er durchlebte das Misstrauen, das auch in uns drin steckt. Und er nahm es bis ans Kreuz, um zu sterben und besiegte damit den wahren Tyrannen, der dieses Misstrauen gegenüber Gott immer wieder in unser Leben hineinsehen möchte. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Meint er es gut mit uns? Und dieses Misstrauen, das tragen wir in uns. Und Gott meinst du es gut mit mir? Und wir merken, Misstrauen zerstört Beziehungen. Ja? Wenn du jemandem nicht vertrauen kannst, dann ist die Beziehung entweder massiv gestört oder vielleicht sogar kaputt. Und genau das ist der Fall zwischen Gott und uns. Ja, wir bitten vielleicht, wenn wir überhaupt beten, ja, also lass das geschehen, was mir irgendwie wichtig ist. Gib uns das, was wir brauchen. Aber eigentlich merken wir in verschiedenen Situationen, stimmt etwas nicht mit uns. Da ist ein Misstrauen, ein Bruch zwischen dem Vater und seinen Kindern. Und Jesus sagt, ich stelle dieses Vertrauen wieder her. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Dein Wille geschehe, koste, was es wolle. Also Jesus lebt das Leben, was wir eigentlich hätten leben sollen, dass er sagt, ich vertraue dir selbst in diesem Moment, wo ich es nicht verstehe. Und was er aber bekommt, ist, er erlebt den Beziehungsbruch zu seinem Vater. Er trägt all das Misstrauen, das wir gegenüber Gott haben, damit die Beziehung zwischen Gott und uns wiederhergestellt werden kann und wir beten können, dein Wille geschehe. Ich vertraue dir. Ich will mich in dem Schmelzofen formen lassen und ich will lernen, geduldig zu ertragen, auch was du mir auferlegst. Warum? Weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und ich glaube, das hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Ich komme zum Schluss. Stell dir vor, unsere Worte könnten tatsächlich diese Welt, unsere kleine Welt, aber auch die große Welt verändern. Und diese drei Worte haben die Welt verändert. Als die Christen im 2. Jahrhundert verfolgt wurden und den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, gingen sie auf ihre Knie in dem Wissen, dass sie sterben werden. Und dann sprachen sie diese Worte, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das waren die letzten Worte dieser Menschen, die viele Einschränkungen in ihrem Leben erlebt hatten und die letztlich sogar für ihren Glauben bezahlen mussten mit ihrem Leben. Und die Leute haben darüber gelacht, wie kann man solche Worte am Ende eines Lebens sagen und loswerden. Aber nur 200 Jahre später war ein Reich, was ich hätte niemals vorstellen können, dass es in irgendeiner Art und Weise mit dem christlichen Glauben etwas zu tun hat. Ein Reich, wo es heißt, Gottes Reich kommt in Rom, genauso wie im Himmel. Und der Kaiser beugt seine Knie vor diesem Gott. Dietrich Bonhoeffer, der einen Anschlag auf Hitler geplant hatte und daraufhin ins Gefängnis geworfen wurde und zum Tode verurteilt wird und in seiner Zelle kurz vor seiner Hinrichtung war, wird berichtet, dass er diese Worte sprach: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es gab ihm die Kraft, auf den letzten Metern seines Lebens diese Wegstrecke zu gehen. Und wenige Wochen nach seinem Tod war Nazi-Deutschland besiegt. Dieses kleine, unscheinbare Gebet hat die Welt verändert. Es hat Menschen getragen in den tiefsten Tiefen ihres Lebens. Und es sind auch Worte, die dein und mein Leben von Cottbus und auch in dieser Welt verändern können. Dein Wille geschehe. Gott lädt uns ein mit diesem Gebet. Lass dich formen in diesem Ofen. Ich werde es formen wie Eisen in einem Schmiedefeuer. Und es wird dein Leben verändern. Und wenn du es sprichst, und es kann aber auch die Welt verändern, wenn du mir vertraust, dass ich gute Wege gehe, auch in deinem Leben. Dazu lädt Gott uns, dich und mich ein. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du ein Gott bist, der uns zeigen möchte, wir können dir vertrauen. Warum? Weil wir das sehen, weil du es selber durchlebt hast, Jesus Christus. Du hast dieses Vertrauen gelebt zu deinem Vater und du hast das getragen, was wir eigentlich verdient gehabt hätten. Du bist den Tod gestorben, der Misstrauen nach sich zieht, um uns zu dir zu ziehen. Lieber Vater, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns einlädst, dass wir zu Menschen werden, die das beten, dein Wille geschehe. Und wir beten, dass du uns formst und dass du in uns etwas aufbrichst in unserem Leben, dass wir immer mehr diesen Wunsch haben, dir zu folgen, dir zu vertrauen, weil du es gut mit uns meinst. Amen.